Guten Morgen. Ich bin schon sehr gesegnet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Gegenwart Gottes ist hier. Aber wie das im Leben so ist, die Werbung hat mittlerweile auch bei uns in der Kirche Einzug gehalten und es tut mir leid, wir müssen jetzt einen kurzen Werbeblock einlegen. Kananäisch ist. Jedenfalls sollte es heute Morgen um Anfechtungen gehen. Jetzt brauche ich meine Lesebrille. Der Udo ist leider nicht da. Der könnte mit dem Begriff sofort etwas anfangen. Denn es ist auch ein Begriff aus der Rechtssprache und das heißt übersetzt so viel wie Einspruch gegen etwas erheben. Das interessiert uns jetzt mal nicht so, sondern vielmehr interessiert uns, was die biblische Definition von Anfechtung ist. Da lesen wir im Griechischen, heißt es, das Verb heißt peirazo, wer sich das merken will, oder peirasmus, das Nomen. Und Luther hat es übersetzt mit zweierlei Dingen, einmal mit Anfechtung oder mit Versuchung. Also da gibt es im Prinzip vom Griechischen her keinen Unterschied, das ist dasselbe Grundwort. Und es heißt so viel wie Anreizen vom gegebenen Maßstab abzuweichen, das Ziel verfehlen. Das ist so eine negative Bedeutung. Es gibt auch eine positive noch, da komme ich später noch drauf. Also Anfechtung steht im engen Zusammenhang mit meinen Werten, mit meinem Ziel, was ich mir gesetzt habe. Wenn jetzt sich jemand beispielsweise zum Ziel gesetzt hat, ich will in einem halben Jahr, ich schaue jetzt keinen an, 10 Kilogramm abnehmen, dann ist mein oder dein Lieblingsnachtisch, der vielleicht so in Armesweite ja zu erreichen ist, weiß nicht, was dein Lieblingsnachtisch ist, Tiramisu vielleicht, ja, dann ist das eine echte Anfechtung. Oder du nimmst dir vor, Samstagmorgen stehe ich um 6.30 Uhr auf. Ich habe so viel zu tun. Ich habe Einkäufe zu machen und muss dies und jenes erledigen. Ich stehe um 6.30 Uhr auf, ja. Und dann klingelt der Wecker um 6.30 Uhr. Und das Bett ist so warm. Und ist so weich, ja. Und draußen regnet es vielleicht so ein bisschen und ist ach so schön, ne? Ist eine echte Anfechtung. Es kann sogar Erfolg eine Anfechtung sein. Ich habe mal einen Prediger gehört, der gesagt hat, da wo er Erfolg gehabt hat, was immer das heißen mag, das war für ihn eine größere Anfechtung als die Tage seiner Misserfolge. Und ich denke, du weißt ganz genau, wo bist du angefochten? Was bringt dich denn von deinem Ziel ab, was du dir vorgenommen hast? Für einen Nachfolger Jesu ist alles eine Anfechtung, was ihn vom Weg abbringt, mit Gott von ganzem Herzen nachzufolgen. Alles, was nicht mit den göttlichen Maßstäben übereinstimmt. Und so haben alle biblische Persönlichkeiten, du kannst gerne mal nachlesen, von Adam, Abraham, Mose über Jesus und auch seine Jüngern, hatten immer wieder mit Anfechtungen zu tun. Und es hat bis heute nicht aufgehört. Und jeder kennt von uns Situationen, in denen unser Glaube und unser Weg mit Jesus angefochten wird. Das kann uns jetzt frustrieren, das kann uns niedergeschlagen machen. Wir können da resignieren, ständig diese Angriffe. Aber wir können auch was dagegen tun, da kommen wir dann auch noch drauf. Fakt ist auf jeden Fall, ein Jünger Jesu erlebt immer wieder Anfechtungen seines Glaubens. Wir stehen im Kampf, ob wir das wollen oder nicht. Du sagst, oh, ich bin total friedliebend, ich bin Pazifist, ja. Pech gehabt. Du stehst im Kampf, ob du das willst oder nicht. Ich habe auch Kriegsdienst verweigert. Aber auf der geistlichen Ebene, da fragt dich keiner. Du stehst im Kampf, ob du das willst oder nicht. Ich war einmal in einem Hauskreis, das war nicht in der Gemeinde, deswegen darf ich das erzählen. Und da war einer gewesen, wir hatten da immer so eine Runde, wie geht's dir denn, was hast du letzte Woche so erlebt? Ja. Und einer hat jede Woche gesagt, das war wie so eine Langspielplatte, die ständig in derselben Rille ist, alles im grünen Bereich. Und irgendwie hat das mich emotional gemacht, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Und irgendwann ist dann sowas aus mir rausgeplatzt wie, hey, bist du eigentlich noch auf dem Weg mit Jesus? Was war das für ein Typ? Wollte er vielleicht nichts Persönliches, nichts Privates von sich erzählen? Oder hat er sein Leben schon engelsgleich irgendwie im Griff gehabt, ja, dass da gar nichts mehr groß passiert ist? Oder war er wirklich nicht mehr so richtig mit Jesus unterwegs? Ich weiß es nicht. Wobei Luthers Aussage in diesem Zusammenhang auch bemerkenswert erscheint, der mal gesagt haben soll, das ist die gefährlichste Anfechtung, wenn keine Anfechtung da ist. Warum? Weil das Leben wahrscheinlich irgendwie lasch und lau ist und man sucht sich halt irgendwie einen Weg bloß, damit das Leben angenehm ist. Da war kein Zug zum Tor. Ich war am Freitag, war ich das zweite Mal auf dem Stadion gewesen, bei den Lilien. Erste Halbzeit, die hatten keinen Zug zum Tor. Ja, ist nichts passiert. Woher kommt Anfechtung? Woher kommt Versuchung? Auf jeden Fall, da ist die Bibel eindeutig, kommt sie nicht von Gott. Ich habe hier einige Bibelverse heute. Müsst nicht erschrecken, ich habe dann auch ein Blatt Papier, kann ich euch geben, wenn ihr das nachlesen wollt. Jakobus 1, Vers 13, da steht, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Wieso sollte er auch? Er hat keine Freude daran, wenn Menschen ihrer Versuchung erliegen. Er hasst die Sünde, wieso sollte er dazu verführen? Woher kommt Anfechtung, Versuchung? Es gibt trotzdem etwas in uns, das uns wegzieht vom wahrhaftigen Leben. Es ist das, was die Bibel unsere fleischliche Natur nennt. Auch im Jakobusbrief steht, Kapitel 1, 14 und 15. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde Gierde, da ist Gier drin, fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wie wir gesehen haben, ist nicht alles, was mit Versuchung zu tun hat, hat was mit dem Teufel zu tun, aber, und ich lese gleich eine Bibelstelle vor, der Teufel ist die personalisierte Versuchung. Adam und Eva ist er begegnet als eine Schlange und auch Jesus ist ihm begegnet, als er sich zurückgezogen hat in die Wüste, in welcher Gestalt auch immer. Und da heißt es im Matthäusevangelium Kapitel 4, gleich am Anfang, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Was wird hier deutlich? Der Teufel hat ihn angegriffen an dem Schwachpunkt von Jesus. Jesus hatte 40 Tage, 40 Nächte gefastet. Klar, dass er da Hunger hat. Und wir können uns vorstellen, wie schwach er in diesem Moment war und wie groß sein Bedürfnis, endlich was essen zu können. Und da packt der Versucher an. Da, wo er schwach war, und das ist auch bei uns so, da, wo wir schwach sind. Aber auch da, wo wir stark sind, versucht der Versucher, zum Missbrauch zu verleiten. Er hat versucht, Jesus, da wo er eben stark ist, da wo er Macht hat, er hatte ja die Macht gehabt, Steine in Brot zu verwandeln, ihn da irgendwie rumzukriegen. Sich nicht mehr auf Gott, seinen Vater im Himmel zu verlassen, sondern selber es in die Hand zu nehmen und für sich selber zu sorgen. Die Anfechtung, die kann sogar ziemlich fromm rüberkommen. Und der Versucher zitiert sogar aus der Bibel. Der Teufel kennt gut die Bibel. Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, da stehen sie auf dem Tempel oben. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Er zitiert die Bibel, Gottes Wort, ist doch Wahrheit, oder? Jesus sprach aber zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Manchmal kommt die Anfechtung aber auch ziemlich menschlich, sicherlich auch gut gemeint, aber nicht unbedingt förderlich für das Ziel, was Gott uns gesetzt hat. Ihr kennt das Beispiel mit Petrus. Jesus erzählt seinen Jüngern, dass er leiden muss, dass er sterben muss. Und Petrus nimmt ihn zur Seite und er tadelt ihn. Hey, Jesus, dies wird dir keinesfalls geschehen. Wer will denn schon den Tod eines anderen Menschen? Keiner natürlich. Wie reagiert Jesus dazu? Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Also richtig krass reagierte er da. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Jesus hatte sein Ziel klar vor Augen. Und sicherlich hätte er noch ein paar Jahre länger hier auf der Erde gelebt. Was hätte er alles Gutes tun können? Oder, hätte ja auch nicht unbedingt ans Kreuz gehen müssen, oder? Was wäre da noch alles geschehen? Aber das war nicht sein Auftrag. Er hat seinen Auftrag klar im Fokus gehabt. Ich bin auf diese Erde gekommen, um für die Menschen ihre Schuld, ihre Sünde zu sterben. Das war sein Auftrag. Und manchmal kommt die Anfechtung auch auf ganz leisen Sohlen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir merken das kaum. Sie umschleicht uns so ein bisschen. Und die Heilige Schrift, die nennt das folgendermaßen, nämlich die leicht umstrickende Sünde. Ja, so ein bisschen. So genau muss man es ja jetzt auch nicht nehmen, oder? Oder so ein bisschen, das gönne ich mir jetzt. Oder ein bisschen, was ist denn schon dabei? Die anderen machen es doch auch. Man muss doch nicht alles auf die Goldwaage legen, oder? Die frohe Botschaft ist ja, dass wir Christen in einer ganz großen Freiheit leben dürfen. 1. Korinther 6, Vers 12 steht ein wunderbarer Satz. Was steht da? Alles ist mir erlaubt. Ist doch schön. Alles ist mir erlaubt. Danach kommt aber ein Komma. Aber nicht alles ist nützlich. Und nochmal, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. 1. Korinther 6, Vers 12. Das war jetzt so mehr die negative Seite. Peirazzo wird öfters in diesem negativen Sinn verwendet. Und es zeigt für mich, dass das schon ein Bestandteil des Lebens eines Christen ist. Aber es hat auch eine positive Seite. Dieses Peirasmus, das heißt auch, kann man auch übersetzen mit Probe oder Prüfung, auf die Gott einen Menschen stellt. Gott hat damit ein Ziel, nämlich die Bewährung. Hat man die Probe bestanden, dann entsteht dabei etwas Positives. Und Gott prüft aber uns Menschen nicht deswegen, weil er rauskriegen will, ja, schafft er das jetzt oder schafft er das nicht? Gott ist ja allmächtig. Er weiß das ja sowieso schon im Voraus. Sondern er tut es für uns. Damit wir erkennen, ja, wo stehe ich denn eigentlich, ja? Stimmt es wirklich, was Gott da in seinem Wort sagt oder nicht? Jakobus 1, die Verse 2 und 3, steht Folgendes. Haltet es für lauter Freude meiner Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren oder Geduld bewirkt. Zwar versucht Gott selber niemanden, aber er lässt es zu und schafft es, dass am Schluss etwas Gutes dabei herauskommt. Und darum sollen wir uns drüber freuen. Gott hat alles im Griff. Können wir das glauben in dem Moment? Gott hat alles im Griff. 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Und jetzt kommt's. Sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, damit ihr es ertragen könnt. Boah, nicht so einfach, wenn man mittendrin steckt. Und dann soll ich noch mit lauter Freude darauf reagieren. Im Hebräerbrief in den Kapiteln 11 und 12 wird von einer großen Wolke von Zeugen um uns gesprochen. Da wird von den sogenannten Glaubenshelden gesprochen, wird aufgezählt, Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Rahab, Gideon und so weiter. Ich glaube, das waren aber ganz normale Menschen, auch wenn die dann zusammen mit Gott große Taten gemacht haben, großartige Sachen. Und diese Person und ihr Leben soll uns ermutigen, eben nicht aufzugeben. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, was diese Menschen für Aufgaben hatten, was die für Probleme und Schwierigkeiten hatten, was die für Anfechtungen bestehen mussten, dann kann uns das ermutigen. Und ich weiß nicht, ob die Leute jetzt da oben am Himmel irgendwo sind, ja, und auf uns runterschauen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor. Ich habe ja schon gesagt, ich war Freitag im Stadion. So stelle ich mir das so ein bisschen vor, ja. Wir sind da auf dem Spielfeld, ja, und wir rackern uns ab und mühen uns ab, ja. Und die, die es schon geschafft haben, ja, die sitzen auf den Rängen, ja. Und die jubeln uns zu und macht weiter und komm los, du schaffst es und was weiß ich, ja. Wir haben das auch geschafft. So stelle ich mir das vor. Weiß nicht, ob so ist. Jetzt am Freitag habe ich aber auch eine andere Erfahrung gemacht. Da waren auch Menschen und Fans da, ja. Wenn dann mal jemand einen Fehler gemacht hat, ja, also der Torwart zum Beispiel, ja, der hat mal einen riesen Patzer gemacht, aber ich glaube, das kommt noch später in meiner Predigt. Na, ist egal, ich erzähl's jetzt schon. Ja, da kamen auf einmal Buhrufe, ja, von den eigenen Leuten, ja, buh, oh, und was macht er denn und keine Ahnung. Und ich muss zugeben, am Anfang habe ich mich da mitreißen lassen, ja. Aber irgendwann habe ich gedacht, hey Leute, das bringt dem doch überhaupt nichts, ja. Sondern eigentlich müsste man den ermutigen. Komm, mach weiter, macht nichts, auf, zack, weiter, vor. Und irgendwann stand's 0-2 gegen die Darmstädter, ja. Und was ich dann richtig cool fand, ja, der Fanblock, wie nennt man die Ultras oder was, ja, mit ihren Fahnen, ja, und die machen da Stimmung, ja. Und auf einmal fangen die an zu singen. Wir wollen euch kämpfen sehen, wir wollen euch kämpfen sehen, ja. Und ich fand es richtig cool. Und ich hab gedacht, boah, irgendwie, ich glaube, die reagieren drauf, ja. Und ich weiß nicht, ob es Zufall war, jedenfalls kurze Zeit später haben sie wirklich das Anschlusstor geschossen, ja. Diese Wolke von Zeugen, ja, die jubeln uns zu. Schaut in die Bibel rein, wie die ihre Anfechtungen bestanden haben, überstanden haben. Das ermutigt uns. Aber nicht nur unsere Väter und unsere Mütter im Glauben, die längst beim Herrn sind, ermutigen uns, sondern wir auch. Wir sollten auch füreinander da sein und uns gegenseitig ermutigen, wenn Menschen in Anfechtung stehen. Mitleiden, mitkämpfen, mit sich kümmern. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil die angefochtenen Menschen manchmal auch Entscheidungen treffen, wo wir einfach nur mit dem Kopf schütteln, wo wir denken, oh, war nicht so gut, ja, war ein Fehler. Und dann nicht, wie den Torwart ausbuhen, boah, buh, hier, ja, habe ich dir doch gleich gesagt, bist doch selber schuld. Hilft dem überhaupt nicht, im Gegenteil. Ihn ermutigen. Die meisten Menschen wissen doch ganz genau, was sie verkehrt gemacht haben. Da müssen wir nicht noch einen draufhauen. Was haben wir der Anfechtung entgegenzusetzen? Ein Mensch ohne Gott, ich weiß gar nicht, wie die das machen, ja? Die sind schutzlos der Anfechtung ausgeliefert. Und ein Mensch, der Christus als seinen Herrn und Retter angenommen hat, der hat eine ganz andere Position. Da hat sich ein Herrschaftswechsel vollzogen, das sagt die Bibel. Das haben wir nicht vollbracht, nicht wir. Wir haben nicht Gott erwählt, sondern er hat uns erwählt. Er hat's vollbracht. Kolosser 1, Vers 13, er, Gott, hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und jeder Nachfolger Jesu steht nicht mehr unter dem Zwang, etwas tun zu müssen oder keinen Schutz zu haben. Jeder Nachfolger Jesu hat die Wahl, Ja oder Nein zu sagen. Römer 6, Vers 16, wisst ihr nicht, dass wenn ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Durch die Liebe Christi sind wir mehr als Überwinder. Ich hau jetzt mal hier so ein paar wichtige Verse raus. Durch die Liebe Christi sind wir mehr als Überwinder. Römer 8, Vers 37. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Jesus ist keiner, der uns ausbuht, wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir einen Patzer gemacht haben. Er ist bei dir, er kann dir helfen. Warum? Weil er genau weiß, was in dir abgeht. Er war ja selber Mensch. Und die Bibel bestätigt das. Hebräer 2, Vers 18, da steht, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, er stand unter den gleichen Versuchungen wie wir auch. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Das ist kein Theoretiker. Jesus kennt das aus der Praxis. Und er ist nicht nur ein großes Vorbild, nicht, dass wir wieder selber alles schaffen müssen. Ja, boah, Jesus hat es geschafft, er wird es sich auch irgendwie schaffen. Das funktioniert so nicht. Mit unserer Anstrengung schaffen wir das nicht. Aber er schafft es in uns. Er hat gesagt, wenn du mich in dein Herz hineinnimmst, wenn ich mich Herr für dich nennen darf, dann mache ich Wohnung in dir. Dann lebe ich in dir. Und dann musst du das nicht mehr alleine schaffen. Die Anfechtung ist nicht das Letzte. Und auch selbst, wenn wir der Anfechtung mal erlegen sind, dann geht es trotzdem weiter. Beste Beispiel, Petrus. Er hat ihn verleugnet. Aber Jesus hat es gewusst. Und er hat schon vorher das gesehen und hat ihm gesagt, bevor er versagt hat. Lukas 22, Vers 32. Ich aber habe für dich gebetet. Was hat er gebetet? Dass dein Glaube nicht aufhört. Warst du schon mal so weit? Warst du schon mal der Anfechtung erlegen und warst du so enttäuscht über dich selber, dass du gesagt hast, ich gebe es auf. Keine Lust mehr. Jesus hat für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Und ich vermute, was steht jetzt nicht so in der Bibel, aber vielleicht weiß jemand was. Aber ich vermute, das hat er für dich und für mich auch getan, dass unser Glaube nicht aufhört, wenn wir in Anfechtungen geraten. Ich möchte zum Schluss kommen. Anfechtungen und Versuchungen gibt's in unserem Leben, das ist nicht zu leugnen. Und es hat immer was mit unseren Werten und mit unserem Ziel zu tun. Wenn ich kein Ziel habe, dann weiche ich einfach den Unannehmlichkeiten aus und gehe einen anderen Weg. Wenn ich nicht mehr zu meinen Werten stehe, dann suche ich mir halt andere. Aber hast du dieses Ziel, hast du diese Werte und hoffentlich aus der Bibel, dann wirst du Anfechtungen bekommen. Und dann kriegst du Widerstand. Was sind so deine Anfechtungspunkte? Wo hast du zu knabbern? Und viel wichtiger die Frage, wie positionierst du dich dann dazu? Einfachster Weg ist natürlich ausweichen. Klar. Haben wir, glaube ich, alle die Tendenz, auszuweichen. Hast du vielleicht sogar schon aufgegeben oder vielleicht sogar schon resigniert? Oder hast du angefangen, ich kämpfe. Und dann gibt es auch nochmal zwei Wege, wie du gehen kannst. Versuchst du es wieder aus deiner eigenen Kraft? Ich muss noch besser werden und noch disziplinierter und noch und noch und noch. Oder kämpfst du mit Gott zusammen, der den Sieg schon errungen hat am Kreuz? Anfechtungen gehören einfach zum Leben dazu und erst recht zum Leben eines Christen. Und ich möchte dich heute ermutigen, nicht auszuweichen, sondern dich den Dingen zu stellen. Und ich habe ganz viele Bibelverse vorgelesen und es gibt so viele Verheißungen, die uns weiterhelfen, wenn wir standhaft bleiben. Und dann können wir auch schwach sein. Gott ist da, Jesus ist da. Er hat gekämpft und er hat gesiegt. Möchte ich auch ermutigen, einfach, und deswegen haben wir auch die Bibel, nachzulesen, die Verheißungen nachzulesen, vielleicht sogar auswendig zu lernen. Und wenn du in Anfechtung bist, aufzuschreiben, dir vorzusagen, laut vorzusagen, und es wird dir helfen. Und ich möchte dich auch ermutigen, dich nicht zu schämen, Hilfe dir zu holen von deinen Geschwistern. Ich pack's nicht alleine, helf mir, im Gebet, praktisch, wie auch immer. Lasst uns gemeinsam überwinden durch den, der uns geliebt hat. Amen.